Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Abend. Weltweit Besorgnis hat er ausgelöst, der Großangriff des Mullah-Regimes in Teheran auf Israel. Nach israelischen Angaben konnten zwar fast alle der über 300 Drohnen, Marschflugkörper und Raketen abgeschossen werden, sodass nur geringer Schaden entstand, aber es war das erste Mal in der Geschichte, dass die Islamische Republik israelisches Staatsgebiet direkt angriff und nicht nur über ihre Helfershelfer. Seitdem steht die Sorge vor einem Flächenbrand in der Region im Raum. Kanzler Scholz sendete deshalb Warnungen an beide Seiten.
Das darf nicht so weiter gehandhabt werden von Seiten des Iran. Und deshalb ist es auch wichtig, dass jetzt alles für eine Deeskalation der Situation vor Ort getan wird.
Über die Stimmung in Israel und im Iran zwei Tage nach dem Großangriff berichten wir gleich. Außerdem, eine Expertenkommission der Bundesregierung plädiert dafür, Abtreibungen bis zur 12. Schwangerschaftswoche zu erlauben und straffrei zu stellen. Der Hintergrund: gleich anschließend beschäftigt sich mit der Wehrpflicht in Schweden, ein Modell für Deutschland. Beginnen wollen wir aber in Berlin, denn dort hat sich die Koalition nach langer Blockade verständigen können, und zwar bei der Reform des Klimaschutzgesetzes. Eigentlich hatte sich das Bundeskabinett bereits im Juni vergangenen Jahres darauf geeinigt, das Gesetz zu reformieren. In Zukunft soll die Bundesrepublik ihre selbstgesteckten Ziele nicht mehr Sektor für Sektor einhalten müssen, also getrennt nach Verkehr, Gebäude oder Industrie. Künftig solle nur noch ausschlaggebend sein, dass die CO2-Einsparung über alle Sektoren hinweg eingehalten werden. Doch diese Reform steckte seitdem im Bundestag fest. Wenige Tage nachdem Verkehrsminister Wissing mit Fahrverboten gedroht hatte, kam am Nachmittag jetzt die Nachricht, die Ampelfraktionen haben sich geeinigt. Jörg Münchenberg.
Die Einigung kam doch überraschend, nachdem der koalitionsinterne Streit um das Klimaschutzgesetz noch in der letzten Woche eskaliert war. So hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, mit Fahrverboten gedroht, sollte sich die Ampel nicht zügig auf eine Novelle des Klimaschutzgesetzes einigen. Die ist nun erzielt worden, entsprechend zufrieden, sagte sich FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler.
Es ist uns gelungen, jetzt eine Einigung zum Klimaschutzgesetz zu vollziehen. Das ist sehr gut als Nachricht, denn damit drohen keine Fahrverbote mehr und wir haben das aktuelle Klimaschutzgesetz vom Kopf auf die Füße gestellt.
Nach dem jetzt erzielten Kompromiss bleibt es dabei, dass künftig nicht mehr einzelne Sektoren wie Verkehr, Industrie oder auch der Wohnbereich ihre jeweiligen Klimaziele erreichen müssen, sondern der CO2-Ausstoß sektorübergreifend verrechnet werden darf. Am Ende ist also entscheidend, ob bis 2030 der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen um 65% gemessen an 1990 reduziert werden kann. Die Grünen zeigten sich heute dennoch zufrieden, denn erstmals sei auch das Reduktionsziel von 88% bis 2040 gesetzlich festgeschrieben worden. Ebenso eine beständige Überprüfung der Zahlen auch über das Jahr 2030 hinaus. Lob gab es aber auch von der SPD. Von einer Aufweichung der Klimaschutzziele könne keine Rede sein, meinte Fraktionsvize Matthias Mirsch.
Diese Flexibilität haben wir uns jetzt gegeben, allerdings unter Einhaltung der alten Gesamtziele, das heißt die anderen Bereiche, die auch in Zukunft durchaus eher kurzfristiger liefern können, werden zum Ausgleich genommen. Aber nochmal, die europäischen Regeln, die sehen vor, dass auch gemindert werden muss, genau in diesen Sektoren Verkehr und Gebäude, sodass der Druck auf eine Art und Weise auch erhalten bleibt und niemand sich wegducken kann oder auf die Zukunft etwas verschieben kann.
Doch klar ist auch, Sofortprogramme für einzelne Sektoren sind mit der heutigen Einigung erst einmal vom Tisch. Mit der Einigung über die Novelle des Klimaschutzgesetzes kann jetzt auch das Solarpaket vom Bundestag beschlossen werden. Dabei geht es im Kern darum, den Ausbau der Solarenergie in Deutschland durch den Abbau von bürokratischen Hemmnissen zu beschleunigen. Kommunen können demnach schneller und einfacher Solar- und Windparks umsetzen. Die populären Balkonkraftwerke müssen künftig nicht mehr beim Netzbetreiber angemeldet werden. Stattdessen reicht eine vereinfachte Registrierung bei der Bundesnetzagentur. Auch Solaranlagen auf dem Dach von Mietshäusern sollen durch den Abbau von bürokratischen Vorgaben deutlich attraktiver werden. Einen von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen geforderten Sonderbonus für die heimische Solarindustrie, die unter der chinesischen Billigkonkurrenz leidet, wird es allerdings nicht geben. Die FDP lehnt neue Subventionen ab. Dennoch sei auch dies ein gutes Paket, betonte Mirsch.
Wir haben auf der einen Seite deutlich bürokratische Erleichterungen, gerade was die Genehmigungen angeht. Wir haben aber auch adressiert, dass es eine europäische Praxis geben muss, um die heimische Solarpaket unter dem Aspekt Resilienz zu fördern und auch den Bestand zu sichern.
Deutliche Kritik, vor allem an der Novelle des Klimaschutzgesetzes, gab es allerdings von Umwelt- und Klimaschutzorganisationen. So heißt es etwa beim BUND, statt Verbindlichkeit und Zuständigkeit gebe es jetzt geteilte Verantwortungslosigkeit.
Und wir bleiben in Berlin. Die Ampelkoalition hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag, hatte ja beschlossen, eine Expertenkommission einzusetzen. Sie sollte die Frage beantworten, ob das Thema Abtreibung, aber auch die Themen Eizellspende und Leihmutterschaft außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden können. Denn Abtreibung ist grundsätzlich verboten und wird nur unter bestimmten Umständen strafrechtlich nicht verfolgt, und zwar bis zur 12. Schwangerschaftswoche und wenn zuvor eine Beratung in Anspruch genommen worden ist. Paragraph 218 ist da das Stichwort. Heute legten die Expertinnen und Experten ihre Empfehlung vor, das zu ändern. Die zuständigen Minister aber machten deutlich, eine Änderung der rechtlichen Lage wird so schnell nicht kommen. Volker Fintemer.
Von der bereits anschwellenden politischen Debatte über den Abtreibungsparagrafen ließen sich die Expertinnen der Kommission nicht irritieren.
Wir haben auch innerhalb unserer Arbeitsgruppe ein Jahr lang sehr intensiv und sehr kontrovers diskutiert. Wir hoffen allerdings, dass die Diskussion über dieses Thema jetzt sachlich geführt wird. Ich glaube, niemand kann ein Interesse an einer Polarisierung haben.
So Professorin Frauke Brosius-Gersdorf, eine der beiden Koordinatorinnen der Arbeitsgruppe zum Schwangerschaftsabbruch. Deren Auftrag bestand darin zu prüfen, ob und wie der Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuchs neu geregelt werden könnte und welche Kriterien dafür anzulegen wären. Und vor dem Hintergrund legte die Kommission nun eine klare Empfehlung vor.
Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des Abbruchs in der Frühphase der Schwangerschaft, derzeit § 218a des Strafgesetzbuchs, ist nicht haltbar. Hier sollte der Gesetzgeber tätig werden und den Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig und straflos stellen,
erklärte Professorin Diane Wörner. Aber die Empfehlungen reichen noch weiter.
Der Gesetzgeber kann unter Hinzuziehung sämtlicher Abwägungsaspekte auch den Abbruch in der mittleren Phase rechtmäßig und straflos stellen. In der Spätphase bleibt der Abbruch grundsätzlich rechtswidrig, muss aber nicht zwingend strafbar sein.
Die für die Abgrenzung gewählten drei Stufen orientieren sich an der eigenständigen Lebensfähigkeit eines Fötus, die nach medizinischen Kriterien spätestens ab der 22. Woche gegeben ist. Auf der anderen Seite hebt die Kommission aber auch den Schutz der Schwangeren vor der Einflussnahme Dritter hervor und fordert an dieser Stelle auch Verschärfungen im Strafrecht.
Als strafbar zu erfassen sind Abbrüche gegen ihren Willen, die Nötigung, den Abbruch zu unterlassen und die Nötigung zum Abbruch,
betont Liane Wörner. Und weiterhin außer Frage stehen die medizinischen Indikatoren, die zum Abbruch einer Schwangerschaft führen dürfen. Ein wesentlicher Grund für die Empfehlungen ist, dass die vor Jahrzehnten getroffene Einordnung als rechtswidrige Handlung nicht mehr haltbar sei.
Das ist auch nicht einfach eine Formalie, sondern Sie können sich vorstellen, dass es für die betroffenen Frauen, die in der Situation sind, einen großen Unterschied macht, ob das, was sie tun, Unrecht ist oder Recht.
Insofern soll das Gutachten auch als Auftakt für eine weitere politische Debatte verstanden werden. Die Kommission würde eine Reform noch in dieser Legislaturperiode begrüßen. CDU-Chef Friedrich Merz warnte bereits vor einem weiteren gesellschaftlichen Großkonflikt. Die CDU-Rechtspolitikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker fordert deshalb im Deutschlandfunk, die bestehende Regelung beizubehalten.
Die ist ja auch schon ein Kompromiss mit Verständnis für beide Seiten ausgestaltet, sowohl für das Selbstbestimmungsrecht der Frau als eben auch für das Lebensrecht des Kindes.
Die Ampelkoalitionäre wissen um die gesellschaftliche Sprengkraft dieses Themas und wollten heute keine voreiligen Schlüsse ziehen.
Daher appelliere ich an alle, dass wir sachlich diskutieren, dass wir nicht in eine ideologische Diskussion abrutschen. Und wir werden als Bundesregierung auch einen geordneten Prozess vorschlagen, wie wir als Bundesregierung, aber auch als Parlament mit diesen Ergebnissen umgehen.
Betont Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann sieht das weitere Verfahren vorwiegend in den Händen des Parlaments und nicht der Regierung.
Über 300 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper hatte das iranische Regime in der Nacht auf Sonntag Richtung Israel geschossen. Die Vorwarnzeiten waren allerdings so lang, dass sich die israelische Luftabwehr und Israels Verbündete USA, Frankreich und Großbritannien darauf einstellen konnten. Der Schaden blieb also begrenzt. Nachdem sich das israelische Kriegskabinett gestern nicht auf Vergeltungsmaßnahmen einigen konnte, trat es am Nachmittag unter Leitung von Ministerpräsident Netanyahu erneut zusammen. Mehr dazu von Jan-Christoph Kitzler.
Zwei Tage nach dem iranischen Angriff auf Israel ist weiterhin unklar, wie die israelische Antwort aussieht oder ob es sie überhaupt geben wird. Fragen danach gibt es zuhauf und so klingt es dann, wenn David Mentzer, ein Regierungssprecher, nichts zu sagen hat.
Israel is ready for every eventuality, both defensive and offensive.
Israel ist für alle Eventualitäten bereit, defensiv und offensiv. Man sollte nichts ausschließen. Wir sind bereit, wissen, dass Iran uns im Visier hat. Und wir sind stark und bereit, defensiv und offensiv.
And we are strong and we are ready. Again, as I say, both defensively and offensively.
Gestern hatte sich Israels Kriegskabinett beraten, wie man reagieren könne. Heute Nachmittag saß die Runde schon wieder zusammen. Dass es eine, wie es hieß, signifikante Reaktion geben soll, hatten gleich mehrere Mitglieder betont. Der Rest ist Schweigen. Und so haben zurzeit im israelischen Fernsehen die Sicherheitsexperten das Wort. Zum Beispiel Eitan Ben-David von der Reichmann-Universität, der im Fernsehsender Channel 12 sagte: Zunächst mal müssen wir auf eine smarte Art Antworten setzen, den richtigen Zeitpunkt wählen und uns nicht von Gefühlen leiten lassen. Das wird überlegt. Und meiner Meinung nach gibt es deshalb auch so viele Kabinettssitzungen. Klar ist nur, Regierungschef Benjamin Netanyahu ist in dieser Frage mal wieder Druck von mehreren Seiten ausgesetzt. Viele Israelis befürchten eine weitere Eskalation. Es gibt aber auch Koalitionspartner wie den rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, der gar eine so wörtlich vernichtende Antwort forderte. Und dann gibt es den Druck von vielen Staaten, allen voran der USA, eine weitere Eskalation zu vermeiden, einen Flächenbrand zu verhindern. Die Botschaft aus Washington war offenbar deutlich, die USA unterstützen Israel bei der Verteidigung, aber nicht bei einem Angriff auf den Iran. Auch das müsse bei der Entscheidung berücksichtigt werden, sagt der Beobachter Yaron Avraham. Das Kriegskabinett sitzt schon 2 Stunden zusammen und ich denke, dass es eine Reihe von Möglichkeiten gibt, von kleineren symbolischen Reaktionen, aber die meisten sind stärker. Es geht darum, dass die Reaktion bedeutsam ist, dass Iran einen Preis bezahlen muss, aber dass es nicht in einem richtigen Krieg endet. Einige Vorschläge der Armee könnten sofort ausgeführt werden. Ich weiß nicht, ob es in diese Richtung geht, aber das ist auf dem Tisch. Nach der Logik von Schlag und Gegenschlag, die die Konflikte in der Region bestimmt, müsste Israel eigentlich Ziele im Iran direkt angreifen. Schließlich hatte das Land in der Nacht von Samstag zu Sonntag rund 350 Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, meint Eitan Ben-David von der Reichmann-Universität. Es gibt andere Wege, ökonomisch, zivil, politisch, auf anderen Feldern und auch über die Stellvertreter des Iran. 2 Tage nach dem iranischen Angriff erinnere ich daran, dass es 2 davon gibt. Die Hamas, mit der wir fertig werden müssen, auch in Rafah und die stärkere Hisbollah im Norden. Da gibt es jetzt eine Chance, damit umzugehen, mit Hilfe der Amerikaner oder ohne. Vielleicht ist jetzt die Zeit dafür. Sime Shain vom israelischen Institut für nationale Sicherheitsstudien sagt, es gehe jetzt darum, dafür zu sorgen, Israels Integration in die Region zu verbessern. Das Wichtigste ist, Iran auf strategischer Ebene zu treffen und nicht einfach nur ein Ziel zu treffen, sondern etwas zu tun, das den Nahen Osten verändert. Mit Israel als Teil davon, zusammen mit arabischen Ländern wie Ägypten, Jordanien, den Golfstaaten und Marokko. An der Abwehr des iranischen Angriffs hatten sich auch arabische Staaten beteiligt. Ob es bei deren Solidarität bleibt, hängt nun von Israels Reaktion auf den Angriff ab.
Nach dem Angriff des Iran auf Israel kam es in Teheran und anderen iranischen Städten zu vereinzelten Jubelkundgebungen. Anhänger des Regimes begrüßten die Vergeltung für einen israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände im syrischen Damaskus mit 16 Toten. Doch bei vielen Iranerinnen und Iranern überwiegt die Sorge vor einem neuen Krieg und weiterer Isolation. Oliver Bimmelmann.
Ich habe keinen sicheren Ort, keinen Schutz. An einen Gegenangriff denke ich daher nicht, denn ich habe keine Wahl. Sagt diese Hausfrau in Teheran. Sie denkt, dass es vielen so geht wie ihr. Ein Familienvater, der ein Lebensmittelgeschäft betreibt, sagt, das Leben gehe eigentlich ganz normal weiter. Einen israelischen Gegenangriff hält der 40-Jährige für unwahrscheinlich. Ich fühle mich sicher. Meiner Meinung nach wird es keinen Krieg geben. Auch dieser 55-jährige Klempner gibt sich gelassen. Solange Israel nicht angreift, denke ich nicht darüber nach. Wenn sie angreifen, werde ich das tun, aber bisher ist ja nichts passiert. Deutlich kämpferischer gibt sich dieser 25-jährige Mann, der in einem Teheraner Dönerladen arbeitet. Wenn es losgeht, ziehen wir in den Krieg gegen Israel. Es spielt keine Rolle, welches Land uns angreift. Wir werden kämpfen. Solche Töne dürften dem iranischen Regime vermutlich gefallen. Andererseits versucht die iranische Führung momentan den Eindruck einer realen Kriegsgefahr eher zu zerstreuen. Mit diesem einen Angriff auf Israel sei die Sache erledigt, war aus Teheran zu hören. Gleichzeitig wurden Israel und seine Verbündeten, allen voran die USA, aber auch gewarnt, den Iran nicht anzugreifen. Darauf werde man noch entschlossener antworten. Den Angriff auf Israel verteidigte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Kanani heute erneut. Man habe mit gutem Grund so gehandelt. Die iranische Regierung strebt nicht danach, die Spannungen in der Region weiter zu verstärken. Aber wir werden auch in Zukunft gegen jede illegale, ungesetzliche und völkerrechtswidrige Aggression und Überschreitung der Grenzen des Iran vorgehen. Äußerungen, die die Angst vor einer weiteren militärischen Eskalation eher verstärken könnten, auch bei dieser zurzeit arbeitslosen Bauingenieurin aus Teheran. Ich mache mir Sorgen über einen möglichen Gegenangriff Israels und bin mir sicher, dass er kommt und dass es schlimm sein wird. Aber ich bereite mich nicht groß darauf vor. Wir als Bürger sind eh machtlos und können nichts tun.
Mit großer Besorgnis verfolge man die Entwicklung in Nahost, hieß es in Moskau aus dem Kreml heute. Allerdings werden hier Fragen nach Ursache und Wirkung naturgemäß anders beantwortet als in den westlichen Hauptstädten. Mehr dazu von Björn Blaschke.
Das russische Präsidialamt äußerte sich am Vormittag in Moskau. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow trat vor die Medien und gab eine kurze Stellungnahme ab. Wir sind wegen der Eskalation der Spannungen in der Region äußerst besorgt. Wir rufen alle Länder der Region zu Zurückhaltung auf. Eine weitere Eskalation ist für niemanden von Interesse. Deshalb treten wir natürlich auch dafür ein, dass alle Meinungsunterschiede ausschließlich mit politisch-diplomatischen Methoden beigelegt werden. Eine Wiederholung dessen, was das Außenministerium Russlands gestern schriftlich erklärte. Den westlichen Staaten gab die russische Staatsführung eine Mitschuld an der jüngsten Eskalation im Nahen Osten. Im Weltsicherheitsrat hätten die westlichen Staaten eine angemessene Reaktion auf den Angriff auf das iranische Konsulat in Syrien verhindert. Am 1. April hatte Israel die Konsularabteilung der iranischen Botschaft in Damaskus attackiert und Teheran Vergeltung angekündigt. Die russische Staatsführung stellte sich mit ihrer schriftlichen Stellungnahme in gewisser Weise hinter den Iran. In ihr wiederholte sie nämlich das, was Teheran veröffentlicht hatte. Laut Erklärung des iranischen Außenministeriums, hieß es aus Moskau, wurde die Attacke gegen Israel mit Drohnen und Raketen gemäß § 51 der UN-Charta gestartet, im Rahmen des Rechts auf Selbstverteidigung, als Reaktion auf die Angriffe auf iranische Objekte in der Region. Vor dem UN-Sicherheitsrat vertrat der russische Vertreter Wassili Nebenzia vergangene Nacht diese Position ebenfalls. Wenn westliche Vertretungen von einem Angriff getroffen würden, so würden sie, ohne lange darüber nachzudenken, zurückschlagen und in diesem Saal rechtfertigen. Denn alles, was westliche Vertretungen und westliche Bürger betrifft, ist heilig und muss geschützt werden. Aber wenn es um andere Staaten und die Rechte ihrer Bürger geht, einschließlich des Rechts auf Selbst Verteidigung, so ist das, wie Sie es zu sagen pflegen, etwas anderes. Die Staatsführungen Russlands und des Iran sind in mehrfacher Hinsicht verbündet. Zum Beispiel stehen sie gemeinsam in Syrien Präsident Bashar al-Assad beiseite. Und Teheran liefert offenbar Drohnen an Moskau für den Krieg in der Ukraine.
Die Eskalation in Nahost, sie könnte auch die Sicherheitslage in Deutschland verschlechtern. Das war bereits nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober und dem anschließenden Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen zu beobachten. Auch jetzt wieder sieht Innenministerin Faeser die Gefahr, dass es zu mehr antisemitischen Straftaten kommen könnte. Dietrich Karl Meurer.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist voll Sorge, dass die angespannte Situation im Nahen Osten sich auch auf die Sicherheitslage in Deutschland auswirken könnte. Die SPD-Politikerin sagt am Rande ihres Besuchs in Bulgarien:
Wir haben keine unmittelbare Gefahr, die uns bevorsteht, aber selbstverständlich führen diese Gewalteskalationen aus dem Nahen Osten auch möglicherweise zu einer höheren Gefährdung der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Deswegen gilt es jetzt, diese Gewaltspirale und diesen Zusammenhang zu durchbrechen.
Die Ministerin verweist auf die zunehmende Bedrohung von Jüdinnen und Juden seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel letztes Jahr im Oktober. Sie sagt, nun sind die deutschen Sicherheitsbehörden besonders wachsam. Im Fokus steht beispielsweise der Schutz jüdischer Einrichtungen.
Wir müssen immer dafür sorgen, dass wir sehr unmittelbar gucken, was könnte bevorstehen. Für uns ist wichtig, dass die Behörden sehr genau hingucken, was wird zum Beispiel in den sozialen Medien gepostet, was sehen wir an Gewalt, möglicherweise Eskalation in Deutschland.
Sorge gibt es auch, die Lage im Nahen Osten könne sich auch auf die Sicherheit zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer auswirken. Doch eine Sprecherin des Innenministeriums versucht zu beruhigen. Die deutschen Sicherheitsbehörden seien auf solche Großereignisse gut vorbereitet. In einem internationalen Polizeizentrum in Neuss in NRW soll während der EM täglich die Lage analysiert und bewertet werden.
Kanzler Scholz erreichte die Nachricht vom iranischen Angriff auf Israel auf seinem Flug Richtung China. Direkt nach seiner Ankunft setzte er eine Stellungnahme dazu ab. Danach setzte er seine Reise durch China fort und verbrachte den heutigen Tag in der Wirtschaftsmetropole Shanghai. Astrid Freieisen hat das beobachtet.
Bundeskanzler Olaf Scholz streute bei seinem Treffen mit Studierenden der Tongji-Universität in Shanghai immer wieder Bemerkungen zu Freiheit ein. Wie andere deutsche Politiker vor ihm in der Hoffnung, einen Nerv zu treffen. Erfolg ungewiss. Die Tongji-Universität ist eine Elite-Uni mit dem Schwerpunkt Deutsch. Hier werden viele künftige Ingenieure ausgebildet. Und das Niveau chinesischer Technik wächst rasant, was den Konkurrenzdruck für deutsche Produkte erhöht. Ein Thema beim Treffen der Deutschen Auslandshandelskammer AHK mit dem Bundeskanzler. Maximilian Butek von der AHK Shanghai gegenüber der ARD vor dem Scholz-Besuch.
Wir konkurrieren jetzt mit chinesischen Unternehmen wirklich auf Augenhöhe, wenn es in den Bereich Hightech geht, wenn es um den Bereich unsere Kernindustrie, Automobil geht, erneuerbare Energien. Von daher müssen wir gucken, wo müssen wir auch wettbewerbsfähiger werden und auf welcher Ebene müssen wir wirklich diese fairen Wettbewerbsbedingungen herstellen, um überhaupt noch in dem Markt operieren zu können.
Denn ein Großteil der rund 5000 deutschen Unternehmen in China klagt über zunehmend unfaire Bedingungen. Zum Beispiel darüber, als Ausländer abgeschnitten zu werden von nötigen Netzwerken zu Behörden. Er werde diese Probleme in seine politischen Gespräche mitnehmen, sagte Olaf Scholz nach seinem Treffen mit der Auslandshandelskammer.
Dass es den Zugang gibt auch zu öffentlichen Ausschreibungen, alles Fragen, die für uns von großer Bedeutung sind und mit über denen wir uns beschäftigen werden.
Fragt sich, welche Mittel zum Ziel führen. Die EU prüft gerade, ob sie Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Elektroautos verhängen wird. Der Vorwurf, diese könnten nur deshalb um 20% oder mehr billiger sein als europäische Modelle, weil sie mit unerlaubten Subventionen hergestellt werden. Die Befürchtung, bei E-Autos könnte sich wiederholen, was mit der Solarindustrie bereits geschehen ist, das Ende vieler europäischer Firmen. Doch deutsche Autokonzerne sind gegen Strafzölle, weil China ihr größter Markt ist und sie dort Gegenmaßnahmen der Chinesen fürchten. Maximilian Butek von der Auslandshandelskammer Shanghai ergänzt:
Die Automobilindustrie besteht ja nicht nur aus den Herstellern von Automobilen, sondern auch von den Zulieferern. Denen geht es eigentlich ganz gut. Wenn Sie sich die chinesischen Hersteller anschauen, da steckt sehr, sehr viel deutsche Technologie von deutschen Zulieferern drin.
Strafzölle nach Vorstellung der EU. Dafür plädierte der Kanzler in Shanghai dann auch nicht.
Deshalb ist erstmal der Maßstab, aus dem wir an globalen Wettbewerb herangehen, dass wir selber so wettbewerbsfähig sein wollen und müssen, dass wir diesen Wettbewerb überall bestehen können.
Inzwischen ist die Kanzlerdelegation nach Peking weitergeflogen. Dort wird Olaf Scholz morgen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping und Premier Li Qiang sprechen. Dann wird es auch um den Krieg in der Ukraine und den iranischen Angriff auf Israel gehen.
Mehreren Prozessen muss sich Donald Trump derzeit stellen. Es ist allerdings das erste Mal in der Geschichte, dass ein ehemaliger US-Präsident in einem Strafverfahren angeklagt ist. Heute begann der Prozess in New York mit der Auswahl der Jurymitglieder. Antje Passenheim.
Er sei sehr stolz, da zu sein, tönte der Ex-Präsident vorm Eingang zum Gerichtssaal. Donald Trump sprach von einem Angriff auf Amerika. So etwas wie diesen Prozess habe es niemals zuvor gegeben. Und jeder Jurist sage, dass es ihn gar nicht hätte geben sollen, sagte Trump. Der voraussichtliche erneute US-Präsidentschaftskandidat ist angeklagt, weil er Geschäftsdokumente gefälscht haben soll, um nämlich eine Schweigegeldzahlung von $130.000 an eine frühere Pornodarstellerin geheim zu halten. Sie behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Er bestreitet das und plädiert auf nicht schuldig. Mit Trump sitzt erstmals in der Geschichte der USA ein früherer Präsident bei einem Strafprozess auf der Anklagebank. Im Falle einer Verurteilung könnte Trump eine mehrjährige Gefängnisstrafe drohen, die aber auch auf Bewährung ausgesprochen werden könnte. Das Urteil wird bereits im Juni erwartet. Damit der eigentliche Prozess losgehen kann, müssen zunächst einmal 12 Geschworene und 6 Ersatzkandidaten ausgewählt werden. Dazu werden im Gerichtssaal Dutzende Menschen befragt. Das könnte bis zu 2 Wochen dauern.
Es handelt sich laut Vereinten Nationen um die größte Vertreibungskatastrophe der Welt. 25 Millionen Menschen sind im Sudan auf Hilfe angewiesen, seit vor genau einem Jahr der Bürgerkrieg dort begann. Und das von der Weltöffentlichkeit weitgehend unbemerkt. In Paris trafen heute die Außenminister zahlreicher Staaten zusammen, um Finanzmittel für die benötigte Hilfe zusammenzubringen. Caroline Düller berichtet.
Matthias Mogge ist Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe und war gerade im Sudan. Am Rande der Konferenz in Paris hat er die Lage im Land geschildert.
5 Millionen Menschen, 5 Millionen hungern aktuell wirklich akut. Sie sind vom Hungerstod bedroht. Und 18 Millionen Menschen im Sudan sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das zeigt, welchen Scale diese große Krise hat.
Die internationale Aufmerksamkeit für die Krise im Sudan steht allerdings in einem krassen Gegensatz zu ihrem Scale, ihrem Ausmaß. In den Medien ist der Krieg kaum präsent. Die Menschen im Sudan seien auch Opfer des Vergessens, sagte der französische Außenminister Stéphane Séjourné.
Cela fait un an.
Seit einem Jahr ist die Bevölkerung einem geradezu apokalyptischen Konflikt ausgeliefert. Seit einem Jahr tobt dieser Konflikt und dennoch besteht die Gefahr, dass die internationale Gemeinschaft die Menschen im Sudan vergisst. Deshalb soll diese Konferenz den Sudan international auch wieder auf die Tagesordnung setzen. Konkret und aus Sicht der Organisatoren am drängendsten geht es in Paris um neue Zusagen für humanitäre Hilfe. Bislang sind rund 840 Millionen Euro zugesagt worden, davon 244 Millionen aus Deutschland. Generell sei das Finanzierungsproblem gewaltig, betont Matthias Mogge von der Welthungerhilfe.
Über 2 Milliarden Euro sind eigentlich als Bedarf angemeldet, um dieser humanitären Krise zu begegnen. Ich erwarte mir hier von der Konferenz, dass zumindest eine Milliarde jetzt zusammenkommt für die ersten 6 Monate. Damit wäre wirklich geholfen.
Neben der dringend nötigen humanitären Hilfe geht es aber auch darum, Wege zu finden, um den Krieg zu beenden. Dafür müssten vor allem die unterschiedlichen Vermittlungsbemühungen besser koordiniert werden, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, die auch nach Paris gereist war.
Weil es so viele unterschiedliche Initiativen waren, hat keine dieser Initiativen bisher wirklich Wirkung entfalten können.
Es ist aber nicht nur die Zahl an Vermittlungsinitiativen, die es schwierig macht, den Konflikt zu lösen oder wenigstens einzudämmen, sondern auch die Tatsache, dass unterschiedliche Länder in der Region die jeweiligen Konfliktparteien unterstützen. Solange das so bleibe, könne man wenig erreichen, glaubt die Bundesaußenministerin.
Und deswegen ist ein Ziel dieser Konferenz eben auch alle, die aus der Region Verantwortung tragen, deutlich zu machen, wir können das humanitäre Leiden, aber auch die großen Flüchtlingsströme nicht gemeinsam eindämmen, wenn zeitgleich weiter Waffenlieferungen diesen Konflikt weiter vorantreiben.
Nicht zuletzt soll die Pariser Konferenz als Plattform dienen, auf der sich Vertreter der sudanesischen Zivilgesellschaft vernetzen können. Matthias Mogge von der Welthungerhilfe hat vor allem eine Erwartung an das Treffen.
Ich hoffe auch, dass von dieser Konferenz ein Signal ausgeht, ein politisches Signal, dass endlich eine Lösung gefunden wird für diesen Krieg, dass der Krieg zu Ende geht, dass ein Waffenstillstand vereinbart wird. Da hoffe ich mir sehr, dass diese Konferenz dieses politische Signal aussendet.
Neben diesem Signal ist wohl vor allem eine Botschaft wichtig. Die nämlich, dass die Welt den Sudan nicht vollkommen vergessen hat.
Soweit Caroline Düller zum Abschluss der Informationen am Abend. Ich empfehle Ihnen noch unseren Podcast Der Tag. Seit 17 Uhr ist er abrufbar in unserer Audiothek-App. Unter anderem zur Eskalation im Nahen Osten und zum Thema Abtreibung. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.